ARD. Unter dem Gras darüber. 36.
Gewisse gesellschaftliche Aktivitäten begannen mit der 7., 8. Klasse. Wir wohnten damals in Jena und ich erlebte die Gründung der damaligen Pionierorganisation. Mir hat das Ganze Spaß gemacht und im Zentrum der Tätigkeit stand eine sehr intensive Wanderbewegung, die dazu führte, dass es kaum ein Wochenende gab, an dem wir nicht irgendwo in der Umgebung von Jena unterwegs gewesen wären.
Ich kann mich erinnern, dass ich ziemlich begeisterter Pionier gewesen bin. Eins meiner Lieblingsbücher in der frühen Kindheit war ein so auf dem Dachboden gefundener dicker Schinken, überschrieben der Pionierleiter. Stammte aus den frühen 50er Jahren, war in der Sowjetunion verlegt und wahrscheinlich auch gedruckt worden, aber in deutscher Sprache. Und hatte zum Inhalt alles das, was so zum Gruppenleben der Pionierorganisation gehörte, bis hin zu den eigenartigen Altären, die in der Frühzeit aufgebaut wurden mit Stalinbildchen in der Klassenzimmerecke und Fähnchen drumherum und Blümchen davor. Wirklich richtige kleine Altäre. Und wahrscheinlich hat es mein katholisches Herz vollkommen erreicht. Ich war hingerissen. Das war eine vollkommene Welt, eine vollkommene, geordnete, heile Welt, in der ich mich gern zu Hause gefunden hätte. Die Wirklichkeit sah dann natürlich wieder anders aus. Die Wirklichkeit waren meine Klassenkameraden, waren meine mir zum Teil nicht sehr lieben Lehrer. Lange hat es mit der Begeisterung nicht gehalten.
War eigentlich eine schulisch vorgegebene und bestimmte Freizeitgestaltung unter anderem auch der Kinder. Waren auch bestimmte Angebote und so. Und das ist eigentlich, hat es auch Spaß gemacht. Ja, da war man auch stolz da auf sein Halstuch und so und die Kleidung und so. Das war natürlich auch alles ein bisschen militärisch, militant durchaus. In dem Moment, wo man da das erlebt als Kind, weiß man das nicht. Und dann gab es ja auch wirklich ganz schöne Sachen, die die gemacht haben. Pioniernachmittage und so weiter. Da haben die sich ja auch Mühe gegeben, ne? Die Pionierleiterin, irgendwas Schönes da zu gestalten, mit den Kindern zu basteln oder Wanderungen zu machen und so weiter.
Ich würde es mal so sagen. Zunächst mal wird jemand, der in eine bestimmte Welt reingeboren wird, sicherlich versuchen, in ihr Zuhause zu sein. Also ich war schon bestrebt, brav zu sein. Es gab dann aber auch ganz schnell das andere. Also einmal gab es diese vielen falschen Töne. Also wenn du die Zeitung aufgeschlagen hast und hast diese Proklamationen gelesen und diesen eigenartigen, verquasten Stil dieser öffentlichen Sprache. Das Wort Diktatur wäre mir nicht eingefallen dazu. Das Wort Stalinismus ist bei uns höchstens zu Hause am Mittagstisch gefallen. Es gab dann die Lektüre von Ein Gott, der keiner war, und von Köstler. Das hat mich schon ein bisschen wach gemacht. Da kam auf einmal was rein, wo mir sehr schnell deutlich wurde, dass wir in der Kontinuität zum Dritten Reich leben. Das, was ich gelesen habe über das Dritte Reich, das, was uns in der Schule drüber erzählt worden ist, Aufmärsche, Fackelumzüge, Proklamationen, Ergebenheitserklärungen der Jugend. Ja, und 10 Minuten später veranstalten wir das Gleiche, treten wir vor der Schule draußen zum Fahnenappell an, steht irgendeiner der Lehrer in Reserveoffiziersuniform davon und hält uns einen markigen Vortrag über den Wert des sozialistischen Soldatseins, aber eben des Soldatseins, und appelliert an die älteren Schüler, sich zu verpflichten, länger zu dienen. Das war ein wichtiges Thema, das die ganzen Schuljahre durchzog.
Ich musste immer meiner Mutter helfen im Haushalt und so weiter. Das musste mein Bruder absolut nicht. Und bei uns gab es auch, also am Tisch diese Hierarchien, dass der Vater also das meiste bekam auf seinen Teller. Und dann war der Sohn dran und dann die Tochter und dann die Mutter. Ne? Das war so die Hierarchie auf den Tellern mit dem Fleisch zum Beispiel. Ja, es war ja in 50er Jahren nicht so üppig. Naja, es gab dann auch ab und zu mal so ein Aufbäumen meiner Mutter. Sie wäre gerne arbeiten gegangen. Und da hat mein Vater eben ganz hart gesagt, ja, bitte, such dir doch eine Arbeit, aber bilde dir nicht ein, dass ich hier irgendeinen Handschlag mache. im Haushalt. Ich arbeite von früh um 6 bis abends 18 Uhr, was übrigens auch stimmte. Mein Vater war eigentlich ganz viel nicht präsent in der Familie, ja. Und der wäre also auch nicht bereit gewesen, da irgendetwas zu ändern, ja. Für den war das vollkommen selbstverständlich. Finde das auch heute im Nachhinein unmöglich, ja, dass diese ganze Funktionärsgeneration über diese Frauenemanzipation so hinweggegangen ist. Also indem die diese Frauen in diese völlig traditionellen Muster gedrängt haben. Und die hatten ja auch eigentlich in ihrem Kopf doch eine sehr kleinbürgerliche Vorstellung von Leben.
Die S-Bahn von Potsdam nach Berlin fuhr durch den Westsektor hindurch. Wenn man also zur Friedrichstraße zum Beispiel gelangen wollte, fuhr man durch Wannsee und Charlottenburg. Wir kannten das selbstverständlich alle. Wir gingen auch nach West-Berlin ins Kino, wo man uns als Ossis, wie wir heute sagen würden, im 1:1-Kurs die Kinokarten teilstundete, damit sie für uns erschwinglich wurden. Es waren doch eine ganze Reihe von Waren, die auch unsere Begehrlichkeiten weckten. Es wurden die ersten Kofferradios ins Angebot gebracht. Es war doch ein attraktives Angebot an Süßwaren, an Lebensmitteln vorhanden, was natürlich auch uns ansprach. Und an dieser Grenze fanden natürlich auch recht drastische Kontrollen statt.
Da gingen diese Leute, und das waren ja nicht nur sie, da gingen viele, auch Werktätigen. Man konnte ja hin und her gehen, es hielt ja keiner auf. Es war doch alles offen, die ganzen waren. Man musste nur eine Fahrkarte haben. Denn es war ja Tatsache, dass viele viele Ost-Berliner, es waren die Zahl 50.000 genannt worden, arbeiten regelmäßig jeden Tag in den West-Berliner Betrieben und bekamen Westgeld. Das stellen Sie sich das mal vor. Ein Teil wurde in Ostgeld ausgezahlt, ein Teil in Westgeld. Das Westgeld konnten Sie an jeder Wechselstelle, die ist überall an allen Grenzübergängen gab es Wechselstellen, 1:4, 1:5, 1:6 und auf der offenen Straße am Alex 1:7. Das heißt, wenn Sie also mit Ihrem schönen Lohn, den Sie am Tage eingehamst hatten, kriegen Sie die hinterher ausgezahlt, aber dann tauschten die den gleich in Ostmark um, dann haben Sie das Sechsfache, sagen wir mal, Durchschnitt Vierfache, Fünffache, was der normale Ossi eben nicht hatte, er hatte nur das Einfache und die hatten das Sechsfache, Fünffache. Ja, und das konnte man natürlich auch nicht aushalten, wahrscheinlich, nicht? Wie sollte das gehen?
Die West-Berliner Nutten, um ein ganz triviales Beispiel zu nennen, fuhren nach Ost-Berlin zum Friseur, weil sie bei einem Umtauschkurs von 1:4 bis 1:7 natürlich für ein Taschengeld ihre Frisuren gemacht kriegten, verglichen mit dem, was ihr im Westen zu bezahlen gewesen wäre. Es gab ein vielfältiges Netz von Schwarzarbeit jeglicher Art. Auch die ostdeutschen Nutten fuhren nach West-Berlin, um sich dort ihr Geld zu verdienen, weil das gegen Devisen natürlich besser lief. Also es ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man den Mauerbau auch aus meiner damaligen Sicht als ein notwendiges Übel betrachtet.
Als die Mauer gebaut wurde, zu dem Tag war ich gerade mit meiner Mutter in England, in London. Wir haben es in Londoner Zeitung gelesen, dass die Mauer gebaut ist. Und das war genau das, was meine Mutter ja immer befürchtete, dass das eintreten würde. Insofern hat sie das überhaupt nicht gewundert, aber wir waren natürlich wie alle erschüttert, vor allen Dingen auch über diese Ereignisse, die da passierten, der Leute, die aus den Fenstern sprangen und die da auch über die Stacheldrähte hüpften. Also man konnte es eigentlich überhaupt nicht fassen, dass ein Staat, der eben immer propagiert, dass er für die Völkerfreundschaft und die Freiheit und bla bla bla, also diese ganze Verlogenheit, die also eigentlich einem da immer zu entgegenschlug. Aber es war zum Beispiel auch mit ein Grund, warum ich auch aus Berlin weggegangen bin.
Und dann guckten wir, wie da die Mauer so langsam wuchs und sagten immer, das kann doch gar nicht wahr sein. Und der Adenauer sitzt da und tut nichts und kommt nicht mal her. Und also emotional waren die Berliner also alle bis dort hinaus. Und Flüchtlinge kamen dann nicht mehr. Das war dann aus, was vorher in Massen kam. Und dann kamen nur noch welche so rübergesprungen. Und das war das erste Mal nach dem Krieg, wo Deutsche auf Deutsche schossen. Und da sackte natürlich der Mut von vielen ab.
Also in der ersten Zeit, als die Grenze wieder für uns möglich war und wir diese Passierscheine kriegten, da stand man ja manchmal ewig am Bahnhof Friedrichstraße, bin ich immer rübergegangen. So 2 Stunden da draußen im Regen haben wir gestanden. Dann wurde das in die Halle verlegt. Naja, aber das war ja auch mit endlosen Wartezeiten verbunden und zum Teil mit einer ausgesprochen dummfrechen Behandlung. Ich habe also sehr unangenehme Szenen da erlebt, wo man wirklich behandelt wurde wie ein Verbrecher, ja. Das Unangenehmste war einmal eine Leibesvisitation. Da habe ich also bin ich rübergegangen und hatte natürlich wie Geschenke, wie immer. Und da bin ich an so eine ganz junge Frau geraten, wurde dann so eine extra ganz kleine Zelle geführt und musste mich ausziehen. Und dann hat sie jedes Wäschestück einzeln so mit der Hand befühlt, zentimeterweise, den Hosenbund und unten den Hosensaum und die Stiefel, die Sohlen abgetastet. Und dann hat sie mir die Haare durchgewühlt, dann musste ich den Busen anheben, die Arme hochheben. Dann hat sie gesagt, ich sollte mich bücken und da wollte sie in meinen Po reingucken. Ne? Und dann bin ich also ausgerastet, ne? Und habe gesagt, das mache ich nicht. Und dann ist sie weggegangen. Hat sie nur gesagt, sie weigern sich. Hatte auch so einen frechen Ton die ganze Zeit. Und dann kam sie mit einer zweiten. Dann habe ich gedacht, na, das kann ja heiter werden. Ja. Ich habe gedacht, ich verschwinde da irgendwo für eine Zeit. Und als sie mit dieser reinkam, da habe ich irgendwie einen Hustenbonbon oder was in den Mund gesteckt. Und da sagt sie, was haben Sie da im Mund? Die hat gedacht, ich verschlucke irgendwas. Aber ich hätte ja gar nicht gewusst, wo ich das versteckt haben sollte. Die hatte ja nun aber auch wirklich alles, ja, Papiertaschentücher, alles rausgenommen, alles gefühlt, jedes einzelne Stück. Ich habe ja da ewig gesessen. Und da hatte ich so eine Wut. Ja, und habe gedacht, jetzt ist es ganz egal. Und ich hatte gerade mein Gebiss für den Oberkiefer bekommen, ja. Und da habe ich das rausgenommen und habe ihr das so vor die Nase auf den Tisch gelegt und habe gesagt, so, wollen Sie noch was angucken? Naja, und dann sagt sie, ziehen Sie sich an. Und ein paar Tage später ist an der Grenze Westdeutschland, DDR, ein Mann bei so einer Untersuchung gestorben. Und von da ab wurden sie dann wesentlich freundlicher.
Ich habe jedes Mal Angst gehabt, wenn ich über die Grenze fuhr. Und einmal bin ich, was war noch in Ost-Berlin? Und da waren wir gewesen im Brecht-Ensemble, im Aufstieg des Herrn Huy. Ich komme zur Grenze. Im Wagen liegen hinten noch die beiden Programme. Ich bin schon durch und da kommt ein Offizier, setzt seine Mütze nochmal auf und sagt, guten Tag. Sie waren in West-Berlin? Ich sage, ja. Ich war ja Transitreisende nach West-Berlin. Ja, sage ich. Sie waren auch in unserer Hauptstadt? Ja, sage ich, ich war auch in Ost-Berlin. Sie waren im Theater? Ja, sage ich. Wie hat es Ihnen gefallen? Ich sage, wissen Sie, der Brecht, das ist ja zum Lachen. Wenn es so einfach gewesen wäre, dann hätten es mehr Leute gemerkt. Aber der Grillparzer, der war fantastisch. Das war ganz großes Theater. Mit wem waren Sie da? Dann habe ich ein falsches Verb gebraucht. Und da habe ich gesagt, ich habe mich da mit meinen Freunden getroffen. Wer war das? Ich sagte, das geht Sie doch überhaupt nichts an. Doch, wir können darauf bestehen. Wir müssen wissen, mit wem unsere Bürger umgehen. Nee, ich sage, müssen Sie gar nicht wissen. Das geht Sie überhaupt nichts an. Das würde ich einem Polizisten bei uns auch nicht sagen, mit wem ich mich treffe. Wir können Sie verhaften. Sag ich, hören Sie mal. Ich habe Rosenbaum geheißen. Ich habe unter Gestapo-Aufsicht gestanden. Der Ton, den Sie haben, ist der genau der gleiche Ton wie die Gestapo. Darf ich jetzt fahren?
Trotzdem haben wir sie natürlich nach Strich und Faden betrogen mit allem Möglichen, mit Schallplatten und Büchern. Ich war falsche Plattenhüllen und habe eine Zeit lang mal lauter Rockplatten rübergebracht für einen Bekannten. Und da haben sie mich nie erwischt. Und einmal haben sie mir ein Merian-Heft über Schweden beschlagnahmt mit der Begründung, da wäre eine Reklame drin. Und Reklame war verboten.
Ich habe diesen Mauerbau oder die Einengung, die Berlin als Insel dann war, erst richtig realisiert über die ganzen Wessis, die kamen. Wir nannten die damals Wessis, die plötzlich alle nach Berlin kommen zum Studieren, zum Arbeiten und immer Flüge nach Hause gekriegt haben. Umsonst, da waren wir sehr sauer drüber. Ne? Berlin zu lagen für die aus dem Westen, die kommen, um in Berlin zu arbeiten, fand ich ganz schön bescheuert. Und die immer gesagt haben, wie haltet ihr das aus? Wie haltet ihr das aus, hier so gefangen?
Ja, meine schöne grüne Berliner Kindheit. Erinnere ich mich gern daran zurück. Zumal es also eine kleine, auf der Wolke, Prinzenkindheit war. Keine Probleme in der Schule, nette Eltern, die nicht so oft da waren und immer sehr freundlich und permissiv. Man durfte so viel und dauernd wurde gereist. Schöne Rückerinnerung an Berlin. Bis 61. Dann zogen wir um. Nach München. Ein verzärteltes Bürgersöhnchen kommt aus Berlin nach München. Ein Grunewalder Bürgersöhnchen plötzlich in Fürstenried. Und kommt in eine sehr, sehr strenge Knabenzuchtanstalt. Fürstenrieder Straße Ludwigsüberrealschule. Eine Schule, in der man mich in Berlin schon gewarnt hat. Hat und gesagt, oh Gott, so eine strenge Schule ist ja die strengste Schule überhaupt. Die ist ja Land auf Land abbekannt als absolute Knabenzuchtanstalt und Elite-Schule für Mathematik und Physik. Und das hörte ich nicht gern, weil das war nicht unbedingt jetzt meine Schwerpunktfächer. Also ich kam nach München, stellte fest, die Schule war so schlimm wie vorgeschildert, nur noch schlimmer. Und ein kotzautoritärer Lehrerkorpus, der einem da entgegentrat, strengste Schulmanieren wurden einem also in sehr kurzer Zeit schon eingeprügelt. Aufstehen, wenn man mit dem Lehrer sprach, Sie-Ton, Herr Professor, gerade stehen, widersetzen und so weiter. Also strengste Observanz, die da zu befolgen war, das kannte ich nicht. Und das hat meine Aufsässigkeit, der ich nun vorher wirklich ein politisch ahnungsloses Birschi war, sehr angestachelt. Hinzu kam, dass dieser Trotz noch unterfüttert wurde von meinem Nebenmann, Sven Wieberg, hieß er, der war der Sohn des Münchner Unidirektors oder Unirektors. Und der war nun jemand, der mir sagte, kein Wunder, dass du dich so ärgerst. Es ist ja auch hier alles sozusagen zum vor die Wand laufen. Und es besteht nun wirklich allerhand an Grund und auch Gelegenheit, sich mal dagegen zu wehren. Komm ich mal besuchen und guck dir mal meinen Bücherfundus an. Also ich guckte mir deinen Bücherfundus an. Besuchte Sven Wieberg an der nördlichen Aufwärtsallee in Nymphenburg in seiner großen Villa. Er hatte oben das Zimmer voller Bücher. Das war ein Bücherregal, das ich enden wollte. Das ging ums ganze Zimmer rum. Und also so für so einen 14-, 15-Jährigen, also so ein paar ungefähr 3.000, 4.000 Bände standen da schon rum. Auf meine Frage, wie man denn in so jungen Jahren zu so vielen Büchern kommt, hat Sven mich nur kurz angegrinst und hat gesagt, na ja, mit langen Mänteln, in die viel reinpassen, kann man sehr viel Bücher, kann man sich viel Bücher aneignen. Es hieß also, der Sven klaute, mit einem Wort. Und dieses komische Sven Wieberglein, das imponierte mir gewaltig. Das fand ich toll. Da wollte ich auch mal mitgehen. Ich wollte ihm eigentlich erstmal nur beim Klauen zusehen. Später war er zusammengeklaut. Wir haben sehr viele Bücher geklaut im Leben. Das fiel vor allem meinem Vater auf, der selbst ein Bücherwurm ist und sehr viele Bücher besaß. Aber als er eines Tages mal bei mir im Zimmer, was nicht oft vorkam, mal nachsah, fiel ihm die große Menge meiner Bücher auf. Und er fragte mich, wo kommen denn diese ganzen Bücher her? Die kannst du dir ja nur nicht selbst bezahlt haben, so viel Taschengeld hast du ja gar nicht. Ich sagte, na ja, das ist Geschenke und die gehören mir ja auch alle gar nicht. Und wir borgen uns doch immer gegenseitig Bücher und ungefähr die Hälfte dieser Bücher sind ja gar nicht meine.
Der war dann sehr beruhigt erstmal, das heißt so halb beruhigt oder tat nur so. Und das Thema war erledigt. Nach anderthalb Jahren einer ziemlich aufregenden Klautätigkeit bin ich dann eines Tages mal erwischt worden. Im Kaufhof am Stachus. Und dort ins Personalzimmer eingesperrt worden und musste dann auf weiteres warten. Von da aus wurde mein Vater angerufen, der mich dann mit seinem Mercedes abholen kommen musste. Und dann erstmal mein Diebesgut, was ich da eingesackt hatte, bezahlt hat. 240 Mark, weiß ich noch heute. Und daraufhin durfte er mich mitnehmen. Und die Sache ging noch mal in aller Glimpflichkeit ab, weil ich noch nicht 18 war. Und weil für die soziale Sicherheit des Kindes gut gesorgt war. Fester Wohnsitz, Elternhaus und so weiter. Kind an der Schule, ein Jahr vor dem Abitur. Ja gut, ich war dann in die Defensive gedrängt. Ich fühlte mich selten so gekränkt und so beleidigt, geradezu gedemütigt durch diese Klauerwischung, dass ich in die Opposition gedrängt mich fühlte.
Also meine Schule, die Volksschule hieß das ja damals, diese ersten Jahre, bis ich dann aufs Gymnasium kam, war von unglaublicher Angst geprägt. Und zwar hatten wir einen Lehrer, der war an sich sehr jung. Das war, in der damaligen Zeit war das ein Junglehrer. Und er war wahnsinnig streng. Ich erinnere mich da an Sachen, da würde heute jeder den Kopf schütteln, was der Mann angestellt hat. Beispielsweise, wenn man jetzt eine Arbeit schrieb, also ein Diktat schrieb. Man bekam schon keine Eins mehr, wenn man nur eingeklammert hat und dann das Wort richtig daneben geschrieben hat. Das war dann nur eine Zwei. Und er hatte auch merkwürdige, also ich würde es heute sagen, der hatte sadistische Züge. Dieses Lineal, was da existierte, das war ja dieses große Klassenlineal, das war vielleicht 2 Meter lang, womit irgendwas demonstriert wurde. Und das hat er beispielsweise bei einem Diktat, hat er das den Schülern, die hintereinander saßen, auf den Kopf gelegt und die mussten dann praktisch völlig aufrecht, mussten die dann das Diktat schreiben und wehe, wenn dieses Lineal runterfiel. Ja? Oder wir hatten einen Jungen in der Klasse, ich weiß noch, der hatte furchtbar abstehende Ohren. Und der kam von einem Bauernhof ein bisschen abseits. Und das waren ganz arme Verhältnisse, glaube ich, dort. Und der war bei mir in der Klasse und der war auch ein bisschen dumm. Der hat also ständig falsche Antworten gegeben. Wahrscheinlich war der völlig überfordert. Und der wurde dann von unserem Lehrer an den Ohren genommen, die Ohren so rumgedreht und dann wurde der durch alle Klassen der Volksschule geführt und wurde praktisch vorgeführt, was das für ein, ja, frech war der ja gar nicht, der war völlig verstört.
Es gab überhaupt keine Chance zur Diskussion, man muss folgen, hieß das halt einfach. Der Pfarrer hat so einen Griff gehabt an die Haare, an die Koteletten vor den Ohren und da ist, und dann der stand ja und man ist gesessen, er hat dich praktisch dann den kurzen Haaren am Ohr und bis man auf dem Tisch steht und auf dem Tisch die Zehen streckt, weil er natürlich immer die Hand höher zieht und Schläge in der Schule waren absolut üblich, auf die Tatzen, auch das Hosenboden versohlen, das war absolut üblich.
Ja, ich weiß noch, meine Klassenlehrerin, bei der hatten wir auch Turnen und wir mussten im Hof so im Kreis uns bewegen und die hat mit dem Tamburin, ja, wo man, gibt's ja so einen Stock, wo man so Tamburin mitschlägt. Und dann hat die sich das zur Angewohnheit gemacht. Sie ist dann im Kreis herumgelaufen und wenn sie an mir vorbeikam, hat sie mit dem Tamburin mir immer auf den Arm gehauen und darauf gewartet, dass ich mich empöre und dann gesagt, du machst dir hier schon wieder Theater, du gehst jetzt nach hinten in die Ecke. Und ich habe dann zum Teil sehr zornig reagiert. Ich bin dann auch ziemlich ausgerastet als Kind, ne? Hab die dann angebrüllt, ja, ich lass mich nicht anfassen und so. Ich hatte auch nette Lehrer. So ist nicht ein Erdkundelehrer, der immer im Trainingsanzug kam, so ein älterer Lehrer. Der hat über Reisen, über Flüsse so erzählt, dass ich absolut bezaubert war. Das werde ich nie vergessen. Ich hatte in den Jahren, wo ich den hatte, eine 1 in Erdkunde. Weil er hat Ecuador, werde ich nie vergessen. Er hat diese Länder geschildert, dass ich das Wasser gehört habe, die Gerüche der Pflanzen gespürt habe. Den habe ich sehr geliebt. Der war selber so begeistert, was Reisen angeht. und ein Musiklehrer mit ganz dicker, roter, verquollener Nase, schwerer Alkoholiker, wo immer das hieß, der hat im Krieg Splitter in den Kopf gekriegt. Der hat zwischendrin wirklich, was man als Erwachsener ja erst weiß, einen absoluten Kommissstil drauf gehabt. Stramm stehen, Hände an die Naht. Und wenn der dann anfing, so einen Kommissstil drauf zu haben, habe ich immer gedacht, sicher tun ihm die Splitter im Kopf gerade ganz doll weh.
Also ich habe das bei meinem Sohn erlebt. Mein Sohn ist 1958 in die Schule gekommen. Und da war so auf der einen Seite, hat mich erschreckt, wie viele Lehrer einen viel nationaleren bis nationalistischeren Unterricht gaben, als ich ihn je mitten im Dritten Reich erlebt hatte. Und mir ist damals deutlich geworden, ich habe eine Weile gebraucht, bis ich das begriffen hatte, meine Lehrer waren alle vor 1933 ausgebildet. Und die Lehrer meines Sohnes waren in der Zeit des Nationalsozialismus ausgebildet. Und das schmerzte man.
Bei uns gab es eine richtige Schulrevolte. Wir hatten da einen Direktor an der Schule, der uns sehr ermutigt hat, kritische Fragen zu stellen, was zu totalen Konflikten in den Familien führte. Bei uns an der Schule wurde zum Beispiel der Film Nacht und Nebel gezeigt, als an einer der ersten Schulen überhaupt. Und wir haben damals Brecht gelesen, was ein absoluter Skandal war. Und mit der Konsequenz also, dass es ein großes Kesseltreiben gegen den Direktor begann, der auch dann von der Schule entfernt wurde, mit Hilfe vom Kultusministerium und solchen Stellen unsere Deutscharbeiten vom Verfassungsschutz gelesen wurden und das tief in die Familien reinging. Mein Vater also die Entfernung von dem Direktor mit betrieb und ich da also Resolutionen unterschrieb, dass er bleiben sollte. Ne? Also das waren dann Zeiten in den 50er Jahren, wo das total aufeinander prallte. Und wo es auch keinerlei Verständigungsmöglichkeiten mehr gab. Und das war dann auch so in den 60er Jahren, nicht? Bis hin zu 68, nicht? Wo es wirklich keine Kommunikation mehr im Grunde genommen gab, wo ich auch jahrelang nicht mehr nach Hause gefahren bin und wo ich auch keinen Sinn mehr sah und auch keine Bereitschaft mehr hatte, mit meinen Eltern zu reden.
Von meinem Vater gab es den Satz, ich habe dich deshalb Thomas genannt, weil ich wollte, dass du einer wirst, der nicht alles einfach glaubt, was die Leute so daher erzählen. Sicher hat dieser Satz auch eine Auswirkung gehabt, dass ich in den letzten Schuljahren da sehr viel gefragt habe, sehr viel hinterfragt habe. Ich wusste von zu Hause aus auch einiges, wovon uns die Schule nichts erzählte. Stalins Lager, der Name von dissidenten Schriftstellern, die im Osten tabu waren, waren mir geläufig, mit 14 schon. Zum Teil habe ich mir Spaß daraus gemacht, meinen Lehrer in Verwirrung zu bringen, damit, dass ich Fragen gestellt habe. Also irgendwann habe ich mitgekriegt, da wissen die selber nichts drüber.
Es gab an unserer Schule, erinnere ich mich, auch an eine Verhaftung eines Schülers wegen angeblicher Spionage für den Westen. Der Schüler war nur relativ kurze Zeit an unserer Schule gewesen und verschwand spurlos. Das hat wenig Resonanz hervorgerufen. Wir sahen zu, unser Abitur zu machen und danach einen Studienplatz zu erhalten.
Da waren eben so richtige blöde, engstirnige Parteilehrer. Und da sind auch Leute von der Schule relegiert worden, kurz vorm Abitur, die FDJ-Hemd und Jeans anhatten. Die sollten nach Hause gehen, sich entscheiden für das FDJ-Hemd natürlich. Und da kam der eine Junge wieder und hatte Jeans an und ein weißes Hemd. Und der ist von der Schule geflogen. Und der musste sich bewähren im Braunkohlenrevier, also in einer Braunkohle als Arbeiter. Also es war eine Strafe im Arbeiter- und Bauernstaat, eine Strafe für den Intellektuellen zu arbeiten. Und das ist ja auch schizophren irgendwo, ja.